Guten Morgen. Die großen Themen der Klassik für den Weg zur Arbeit mit Axel Brüggemann.
Und der freut sich heute Morgen, dass er anruft bei dem Vorsitzenden des Deutschen Komponistenverbands, bei einem großen Sportler, bei jemandem, der genau Bescheid weiß, wie läuft es eigentlich mit KI und Musik? Wer hat die Rechte? Wo geht das Ganze hin? Der in regelmäßigen Austausch mit den Gremien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks steht, auch darüber sprechen kann und der in München wohnt und natürlich ein Auge hat auf die Geschehnisse an der Staatsoper und vielleicht auch beim Bergson. Über all das will ich jetzt mit ihm reden. Es ist Mittwoch, der 1. Mai. Eigentlich kein Grund zur Arbeit, aber wir arbeiten auch nicht, sondern wir plaudern nur. Guten Morgen, Moritz Eggert.
Guten Morgen, Axel.
Wie ist dein Tag heute so? Der 1. Mai, was machst du da?
Trainieren. Ich bereite mich gerade auf einen Schwimmwettbewerb vor. In den Pool mit meinem Coach Krassi und Bahnen schwimmen.
Ich bin so neidisch. Du bist echt so ein Sporttier. Musik und Sport, passt das zusammen?
Das passt eigentlich sehr gut zusammen. Also zeitlich ist es manchmal schwierig, aber man gewinnt ja auch Zeit, weil man nach so einem Training dann auch meistens sehr fokussiert ist. Also ich habe gemerkt, zum Beispiel komponieren nach einem Lauf oder so ist meistens sehr, sehr gut, weil der Kopf ist dann wirklich frei. Man hat einfach auch mal eine Stunde oder zwei Stunden nicht auf einem Bildschirm gestarrt und dann fließen die Ideen gleich schon besser. Also insofern ergänzt es sich sehr gut.
Das ist das Tolle beim Sport, oder? Man muss in dieses Stadium kommen, wo man gar nicht mehr denkt. Ne? Also dieses Denken beim Sport funktioniert zwar auch ganz schön, aber gar nicht mehr zu denken ist eigentlich, oder den Körper alleine zu lassen, das ist eigentlich der kreativste Moment, oder?
Ja, das geht vielleicht sogar beim Schwimmen am besten, weil da funktionieren auch so Kopfhörer und so nicht so gut. Da muss man wirklich nur auf die Atmung hören und dann denkt man wirklich sehr viel nach. Also wenn ich gerade so lange Bahnen schwimme, da denkt man sehr viel nach. Und über vieles andere, also ganz den Kopf ausschalten kann ich persönlich nicht. Aber man kommt dann natürlich in so einen Flow.
Ja. Ich finde, er denkt dann selbst. Ja? Also man steuert den irgendwann nicht mehr, sondern die Gedanken übernehmen einen. Und das ist eigentlich so das dieser wirkliche Flow, der eigentlich passiert. Ne? Apropos, vielleicht können wir uns bald weiter fließen lassen, weil wir als Menschen gar nicht mehr so gefragt sind. Ich habe gelesen, dein Text über KI in der Musik, den du in der NMZ bzw. im Bad Block of Music veröffentlicht hast. Du hast einen Beatles-Text genommen und der KI den Text gegeben und geguckt, was rauskommt. Und das Ergebnis könnt ihr euch alle anhören. Ich verlinke den Text auf den Shownotes. Ist erschreckend. Eigentlich schafft ihr euch gerade selber ab, oder?
Ja, ob wir das sind oder Computerprogrammierer, ist ja die Frage. Also wie weit da jetzt zum Beispiel wirklich ein Wunsch von Komponierenden dahinter steckt, jetzt KI zu benutzen, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, das sind jetzt eher kommerzielle Gesichtspunkte, die da dahinter stehen. Also, weil ich kenne zwar viele Kolleginnen und Kollegen, die irgendwie mit computerassistierter Komposition arbeiten. Das gibt's ja auch schon lange. Also, wenn wir schon mal an die Arbeit des IRCAM in Paris denken, Programme wie Max MSP und sowas, das sind so Module, die man verwenden kann, um zum Beispiel irgendwelche komplexen Akkordreihen auszurechnen oder Obertonspektren zu analysieren oder sowas. Also, das ist ja eigentlich schon gang und gäbe, aber das ist nicht wirklich KI, weil da ja die Menschen immer noch steuern. Und jetzt haben wir halt mit diesem neuen Programm Udio, was ich da eben erwähnt habe in diesem Artikel.
Vorher gab es noch Suno, ne? Das ist das, was wir vorher benutzt haben.
Ja,
das ist
viele andere
eine Beta-Version dieses Programms. Das ist also nicht für alle zugänglich, sondern das ist sozusagen für die Tester schon da, ja?
Ja, aber es kann jeder testen. Also jeder kann auf die Website gehen und das testen. Es kostet nichts. Okay. Man kann 600 Songs pro Tag machen. Also das ist tatsächlich erstaunlich. Aber es ist auch nicht die erste Software, aber diese Software, und das ist halt, hat einen großen Aufschrei in der Szene eben erzeugt, weil es ein Quantensprung. Es ist ein ähnlicher Quantensprung, wie es bei ChatGPT war, dass plötzlich ein Computer mit einem sprechen kann und auch versteht, was ich sage. Und ich nicht nur irgendwie aus einem Menü irgendwas auswählen muss, was ja eigentlich vorher immer der Fall war. Das heißt, jetzt sind Unterhaltungen möglich und jetzt sind eben auch mit diesem Udio tatsächlich Musikstücke möglich, die jetzt darüber hinausgehen, einfach nur irgendetwas abzubilden oder zu wiederholen, also wie es vorher bei diesem Programm eher der Fall war, das war dann auch noch immer relativ langweilig, sondern die jetzt tatsächlich sowas wie eine Originalität entwickeln. Diese Originalität ist natürlich geliehen, das ist die Originalität, die aus dem riesigen Datenkosmos entstanden ist, den Menschen ja erzeugt haben. Aber das war jetzt an diesem Beatles-Beispiel tatsächlich frappierend, weil es kam zwar jetzt keine Kopie von Yesterday raus, was ich erst erwartet hatte, dass man, wenn man den Text eingibt, dass dann automatisch die Töne gewählt werden, die sehr ähnlich klingen. Und es kam tatsächlich so ein neuer Song raus, den ich jetzt so stilistisch auf dem Sgt. Pepper's Album einordnen würde. Ja. Aber der ist tatsächlich nicht schlecht. Also das heißt, der
vor allen Dingen, er hat diese ganzen Bausteine. Ne? Also es hat Handlungsverschiebung, es hat Zwischenspiele, eine Hookline, es hat määndernde Teile. Also da passiert ja ganz viel in der Musik. Das ist eben nicht mehr dieses Boom, 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 1, 2, 3, richtig. Sondern das ist wirklich klingt komponiert. Ja?
Genau, also mit Judy ist es möglich, wirklich, sagen wir mal, originell überzeugende Musikstücke zusammenzubasteln in jeder beliebigen Stilrichtung. Also ich habe jetzt ein Beatles-Beispiel genommen, weil das einfach sehr populär ist, aber ich hätte natürlich genauso gut auch versuchen können, irgendeine andere Stilrichtung zu kopieren. Es ist, ein Freund von mir hat zum Beispiel schon lange Opernszenen, die wirklich wie aus einer Oper klingen, hergestellt. Auch Avantgarde, experimentelle Musik kann das Programm so ein bisschen noch nicht so ganz überzeugen, wie jetzt vielleicht die Popstile, einfach weil da die Datenmenge kleiner ist wahrscheinlich. Aber kann es im Grunde auch. Also es kann sogar existierende Stile von Komponisten kopieren. Also meine Studenten haben natürlich sofort meinen Namen eingegeben und dann kamen dann plötzlich so Stücke raus, die tatsächlich so ein bisschen wie Hämmerklavier zum Beispiel klingen. Okay. Ja, also das heißt, also auch mein Name ist der KI irgendwie ein Begriff. Sie sagt dann aber immer als allererstes, sie darf keine existierenden Personen kopieren, außer diese erlauben das.
Ja, und da ist das große Problem. Ne? Alexander Strauch, der da auch drüber geschrieben hat, sagt, hey, die saugen sich natürlich alle Beispiele aus dem Netz und da sind sozusagen die Urheberrechte von euch, von den Beatles, von allen möglichen Leuten, Shakira und Co., eigentlich schon tangiert. Es ist trotzdem so eine Blackbox, wo man nicht weiß, was ist da eigentlich drin für das, was da herauskommt. Also wie geht ihr denn als Komponistenverband, dessen Vorsitzender du ja auch bist, damit um?
Ja, wir diskutieren das ständig. Also das ist ein Riesenthema, das alle sehr berührt. Vor allem diejenigen, die jetzt in dem Bereich von sogenannter Funktionsmusik irgendwie arbeiten. Also jetzt im weiteren Sinne Filmmusik, Musik für Werbung, Jingles und so weiter. Ne? Weil da ist tatsächlich ein Einsatzbereich für diese Musik, der wesentlich kostengünstiger ist, als jetzt zum Beispiel Menschen zu beschäftigen. Und das wird natürlich eine Auswirkung auf das Business haben.
Also, selbst die Stimme ist wird erzeugt und es ist eindeutig verständlich, was die da singen.
Ja.
Ne?
Und das ist ja auch noch alles in Entwicklung. Also das heißt, dieser Quantensprung ist jetzt da, aber das wird natürlich jetzt jeden Tag besser. Es wird auch besser, weil es von uns lernt. Und die Ergebnisse sind wirklich kaum noch von menschlichen Ergebnissen zu unterscheiden. Also ich habe mit meinen Studenten auch wirklich am nächsten Tag sofort ein Experiment gemacht. Ich habe ihnen einfach so vier verschiedene Schnipsel Audio gezeigt. Dann habe ich aber vier ähnlich stilistische Originalmusiken von Menschen erfunden und gespielt, ausgesucht und sie haben sie nicht mehr unterscheiden können. Also es war wirklich so 50-50. Es war also genau Zufalls.
Ja, und wie schnell das geht. Ne? Ich erinnere mich, dass wir mit Adi Nikrang, bevor er zu euch nach München an die Musikhochschule gegangen ist, also forscht in KI, einer der renommiertesten Stimmen wahrscheinlich in Musik und KI, der hat mir vor einem Jahr noch gesagt, ach, bis da ganze Songs geschrieben werden, vergiss es, ja. Und jetzt ist das schon soweit. Also das ist ja revolutionär schnell geht das, ne?
Ja, Ali war auch erschreckt. Also das habe ich richtig gemerkt. Und dass er erschrocken war, hat mir gezeigt, dass das wirklich, also weil er, wenn jemand sich auskennt, dann er. Und ihn hat es wirklich umgehauen. Es kam für ihn auch quasi aus dem Nichts. Und das bedeutet, dass das natürlich noch viele andere solche Quantensprünge in allen Bereichen, jetzt kommt bald diese Videosoftware raus, die auch nochmal der Knaller sein wird, die es bisher nur in Demos gibt, aber wo es zum Beispiel möglich ist, nach Prompts Videos zu erstellen.
Das hat mir ein Produzent schon geschickt. Ja. Ne? Also du kannst einfach eingeben, Setting mit Menschen in Tokio im Regen bei Nacht und du siehst genau das, du musst nie mehr nach Tokio fahren und irgendwas drehen.
Ja.
Du hast geschrieben, diesen schönen Satz, würde ich New Classics komponieren, würde ich mich jetzt erschießen. Schöner Satz. Aber wird es nur das sein oder wird es nicht auch viel weitergehen? Also musst du dich nicht eh erschießen?
Ja,
oder kannst du einfach nur laufen oder so?
Ja, also natürlich müssen die sich nicht erschießen, die also erstmal soll ich natürlich überhaupt niemand erschießen, das war natürlich spitz gemeint, aber natürlich wird das Live-Konzert eine Nummer sein nach wie vor, ja. Und das ist ja auch das, wo im Grunde auch in der Popmusik die größten Einnahmen generiert werden. Selbst Taylor Swift, also wirklich der größte Weltstar der überhaupt, ja, selbst sie generiert ihre Einnahmen hauptsächlich aus ihren Live-Konzerten und aus Merchandising und sowas, ne? Nicht aus den Streams.
Das hat sich auch verschoben, ne? Also früher war das schon noch anders, ja? Also,
ja, genau, das ist jetzt anders. Und die Vielfalt lässt zunehmend nach. Also wir haben ja auch, wenn wir jetzt mal vergleichen, wen wir jetzt so als internationale Stars haben in der Welt, wir haben viel weniger als zum Beispiel früher. Also das ist eine überschaubare Zahl von Namen, die auf der ganzen Welt bekannt sind. Beyoncé, was weiß ich, Das war's. Also früher gab es wirklich erstmal lokale Szenen, die sehr, sehr vielfältig waren. Und es gab aber auch in der großen Populärszene gab es eine wahnsinnige Vielfalt in allen Genres, die zunehmend abnimmt. Na, wir haben das natürlich immer noch, das Talent, wir haben auch die tollen Leute und so. Also das ist nicht das Problem. Aber wir haben eben nicht mehr diese Vielfalt. Und die wird jetzt durch die KI natürlich noch zusätzlich verringert, weil dann haben wir einen großen Batzen KI-Musik, der überall dort zum Tragen kommt, wo Musik eben nicht live gespielt wird, sondern wo sie irgendwie aus der Konserve kommt. Das kann an allen möglichen Orten sein, in Kneipen, bei irgendwelchen Supermärkten oder sonst irgendwas. Ja, da wird im Moment noch Musak gespielt, die aber noch von Menschen komponiert wurde.
Aber Hintergrundmusik,
und dann wird irgendwann, ja, genau. Als Hintergrundmusik. Und ja, das genau. Wird aber inzwischen, und das erzeugt auch GEMA und Tantiemen und sowas.
Genau. Ne?
Und das wird in Zukunft sehr, sehr viel KI-Musik sein.
Das heißt, es werden noch viele Verhandlungen stattfinden müssen, auch rechte technische Verhandlungen stattfinden müssen, oder?
Also. Und wir brauchen natürlich, also wenn du gefragt hast, was macht der DKV, wir werden natürlich fordern, dass es KI-Abgaben gibt. Also es müssen quasi die Autorinnen und Autoren, deren Arbeit hier benutzt wird, ja.
Aber dafür muss es ja transparent sein, ne? Dafür muss das, was jetzt momentan in der Blackbox steckt, also wir wissen nicht, was da gesaugt wird, ob der wirklich ein Hämmerklavier von Moritz Eggert gesaugt hat oder ob er einfach was ganz anderes gesaugt hat, ja. Das weiß man ja nicht. Dafür muss es ja transparent sein. Also brauchen wir diese Transparenz der Blackbox, also Licht ins Dunkel der KI?
Ja, brauchen wir, und vor allem brauchen wir auch journalistische Recherche, was eigentlich wer diese KIs funktioniert und mit welchem Ziel. Und da muss man zum Beispiel nur mal auf die Seite von Udio kommen und mal ganz genau lesen, wer da eigentlich dahinter steckt. Das ist nämlich kein kleiner Start-up von irgendwelchen Individuen. Da liest man sehr, sehr schnell Namen wie Meta und die Big Player der digitalen Welt. Und das bedeutet natürlich, dass Meta zum Beispiel hat Zugang zu Datenmengen, die können wir uns gar nicht vorstellen. Ja. Und natürlich ist da auch alles von YouTube und sowas dabei, weil es ja da auch drüber läuft. Ja. YouTube hat einen Vertrag mit der GEMA, aber natürlich gibt quasi YouTube dann Daten weiter oder was auch immer, ne, was wir da noch haben, Soundcloud und diese ganzen Medien, die dann wiederum jetzt für diese KIs verwendet werden, und dazu gibt es ja im Moment überhaupt gar keinen Vertrag. Also da gibt es auch gar keine
Vergütung,
nichts.
Ja, ne? Das ist Wahnsinn.
Also da wird etwas weiterverkauft, was einerseits lizenziert wird, auf der anderen Seite aber gar nicht lizenziert wird und heimlich quasi vertickt wird. Und das ist natürlich schon ein Problem.
Crazy. Du hast gestern, hast du mir kurz erzählt, telefoniert, mal wieder mit eurer Runde, auch mit dem Komponistenverband und ich glaube Vertretern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und da geht es dann auch in diesen Runden immer wieder um Kultur. Neues Thema, ganz kurz mal. Radio scheint ja irgendwie dann ein uralt Medium zu sein, aber wir haben gesehen, ab 1. April, 2. April war es offiziell, glaube ich, damit man denkt, dass es kein April-Scherz ist, wurden ganz viele Sendungen und Sender fusioniert in den Abendprogrammen. Viele Schienen der Kultur wurden fusioniert. Wir sehen das besonders beim RBB, wo aus RBB Kultur Radio 3 geworden ist, mit unsäglichen Interviews, haben wir auch schon hier bei Backstage thematisiert. Was hörst du da aus den Sendern? Worüber redet ihr da mit den Kniffkes und
so? Ja, das ist jetzt so ein Prozess, der schon länger geht. Wir hatten das jetzt schon das zweite Treffen dazu. Also es ist quasi dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein Anliegen, auch die Kulturverbände und die verschiedenen Lobbyverbände eben auch zu informieren über die Entwicklung, die da jetzt gerade stattfinden. Es ist wirklich ein Dialog. Also ich habe immer das Gefühl, es wird eher so präsentiert und wir dürfen ab und zu mal so eine Frage stellen.
Okay.
Aber also insofern, das habe ich heute auch ein bisschen eingefordert, dass man da doch ein bisschen mehr einbezogen werden könnte, weil mein Eindruck ist, dass wir zum Teil von den Detailfragen vielleicht sogar mehr Kompetenz haben als jetzt zum Beispiel die Redakteurinnen und Redakteure. Nichts gegen deren Arbeit, aber die sind natürlich nicht direkt im Kulturbetrieb drin und erleben auch nicht, was da gerade passiert. Und da sollte man, finde ich, gerade die Jüngeren von uns mehr einbinden. Denn natürlich, was sie wollen, ist neues Publikum erreichen. Das ist ja immer die neue Publikumsschichten. Und sie machen sich natürlich wahnsinnig Sorgen darüber, dass das Publikum, das hat auch Kai Gnifke wirklich wörtlich gesagt, dass es wegstirbt. Er meint, das wäre ein Fakt. Das lineare Publikum wird immer geringer. Und sie wollen natürlich jetzt einfach umschichten. Das ist auch als Gedanke ja gar nicht falsch. Also da bin ich ja auch ganz dabei.
Wird aber immer gesagt, macht ja nichts, dass aus dem Programm fliegt. Wir machen das dann digital. Und dann guckt man digital und denkt, ja, aber wo ist es denn?
Ja? Wo ist es denn? Genau, ja. Also da findet einiges an Verflachung statt. Also heute wurde stolz präsentiert, dass man jetzt irgendwelche Burgen in Minecraft auf Kosten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bauen kann. Das ist natürlich schon auch lustig und so. Ich finde solche
Minecraft, Ideen. Minecraft, das Kinderspiel für 40-Jährige, ne?
Okay. Ja. Aber die Rettung ist das vielleicht jetzt alleine nicht.
Für was MySpace?
Wir sind uns trotzdem irgendwie alle einig, dass natürlich Kultur ist ja so ein Kampfbegriff inzwischen. Ne? Also man hört auch viel, dass Kultur inzwischen als Abschreckungsbegriff gebraucht wird. gebraucht wird. Ne? Okay. Also wenn wir jetzt gerade reden, RBB und so weiter, die haben richtig Angst, den Begriff Kultur zu verwenden, weil sie dann noch mehr Wind von rechts bekommen. Das ist wirklich so. Also das ist ganz erschreckend. Also Kultur wird überall da abgebaut, wo Populismus stärker wird, wo solche politischen Tendenzen stärker werden, die, wie du ja auch schon in deinem Beitrag mal genau gezeigt hast, ja auch wirklich die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Parteiprogramm haben. Das ist ja wirklich ein Ziel davon. Das heißt, Bildung und Kultur sollen bewusst reduziert werden. Und da sind wir natürlich schon alle uns einig in diesen Gesprächen. Das wollen wir nicht. Ja? Also weil für den ÖRR geht es natürlich um den Selbsterhalt. Und es geht auch darum, wie vermitteln wir, dass wir gebraucht werden an eine neue Öffentlichkeit. Ne? Und das sind schon Themen, die ich ernst nehme und wo ich auch richtig finde, dass die sich neue Gedanken machen. Aber natürlich, genau wie du sagst, wir müssen auch schauen, wir können auch auf Instagram oder auf YouTube einen Beitrag machen, der trotzdem inhaltlich relevant ist.
Nicht jetzt einfach nur überhaupt diese neuen Medien. Ne? Also ich arbeite gerade an einer großen Recherche, wird Ende des Monats bei Backstage Classical erscheinen, über die Arbeit der Rundfunkorchester. Und man denkt, was machen die für ihr ganz vieles Geld? Und ich kann schon mal ein bisschen spoilen, ziemlich viel. Ja. Und sie gehen eben auch, ich meine, das ist ja so eine Idee, Orchester werden gegründet, damit sie Musik für das Radio aufnehmen, was heute ja natürlich total absurd ist, weil es gibt wahnsinnig viel Musik fürs Radio. Ja, ich muss das ja nur spielen. Aber sie versuchen sich umzuorientieren. Natürlich sind die dann bei YouTube, natürlich sind die in Streams, aber da gibt es dann wieder rechte Probleme und da ist der Öffentlich-Rechtliche ganz oft viel sperriger und durch zum Glück noch gute Verträge für Musikerinnen und Musiker gar nicht so flexibel wie irgendein normaler YouTube-User. Ja? Also da sieht man, dass das System gar nicht so schnell nachkommt, wie sich die Medien und damit auch die rechte Lage der Medien verändert. Verstehst du, was ich meine?
Ja, absolut. Also wir haben viel Gutes da erreicht. Ja, wir sind sehr, sehr froh, dass es die GEMA gibt, dass es dann Themen gibt und dass es auch gültige Verträge mit den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt. Aber natürlich sind das auch quasi jetzt Gründe, die diesen Prozess unglaublich schwierig machen, wenn man diese Gerechtigkeit bewahren will. Das ist klar. Also ich meine, diese Ideen sind ja schon lange in der Luft. Also ich, ohne mich jetzt selbst loben zu wollen, ich musste ein bisschen lachen, als die Anke Mai heute irgendwie erzählte, dass sie
meine
jetzt quasi...
Meine Freundin Anke Mai. Liebe genau, Grüße.
Dass sie jetzt die,
danke, die, Anke. Die, für gar nichts.
Dass sie jetzt die Präsentation der öffentlich-rechtlichen Orchester auf YouTube irgendwie bündeln wollen, auf einen Kanal, dass das nicht mehr so Einzelkanäle sind. Ja, und ich habe, glaube ich, schon vor 8 Jahren habe ich gesagt, wir brauchen ein Internet-Orchester. Orchester des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wir brauchen ein Orchester, was wirklich speziell Content für das Internet, für ein junges Publikum macht. Ja, und da wären so viele tolle Sachen möglich. Also das,
ja, die ganzen Jugendkonzerte zum Beispiel auch, die sucht man vermutlich. Ja. Es gibt ein paar Checker-Tobi-Folgen mit dem BSO, glaube ich.
Also da machen die schon einiges.
Aber ne? Online glaube, sind die selten da. Also die sind vor Ort, sind die da, aber online habe ich wirklich gerade recherchiert. Also das ist im Gegensatz zu dem, also sie machen so tolle Sachen, ja. Und ich glaube, es ist nicht mal der Wille, sondern es sind tatsächlich auch rechte Situation. Ne?
Also also was ich in diesem Beispiel zeigen wollte, ist jetzt nicht, dass ich die Idee als erste hatte, das meine ich damit nicht, sondern nur, wie lange das einfach dauert, bis das umgesetzt wird. Es war eigentlich vor 8 Jahren schon klar, dass man das braucht. Also es war sonnenklar und jetzt haben wir diese Programmreform. Das zeigt einfach, wie lange diese Wege dauern. Die haben ja auch interne Diskussionen, bevor sie uns sowas präsentieren.
Natürlich.
Und dann präsentieren sie es uns ja eigentlich auch gar nicht so wirklich, sondern sie präsentieren Absichten. Und diese Absichten sind noch gar nicht so klar. Da muss man einfach da mal nachfragen, was ist da genau jetzt passiert beim RBB? Und dann
heißt es ja, das ist die Entscheidung des RBB. Ja, genau. Ja. Das weiß ich mit der Recherche, die ich jetzt gerade mache, überhaupt erstmal Ansprechpartner für die Orchester der einzelnen öffentlichen rechtlichen Sender zu finden. Das ist wahnsinnig schwer. Ja? Also jedes Orchester ist irgendwie im Internet und da steht Pressesprecher. Das ist beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht so. Ja? Und das sind natürlich Strukturen, die ich auch verstehe, weil es da immer 2-Augen- oder 4-Augen-Systeme gibt. Weil es da immer wirklich demokratische Absicherungen gibt. Und das sind ja wirklich Institutionen, die in ihrer Glaubwürdigkeit auch deshalb existieren, weil sie diese bürokratischen Wege haben. Aber das ist für Außenstehende natürlich wahnsinnig schwer zu durchdringen.
Ja? Also ich glaube, es würde nicht schaden, wenn man vielleicht doch auch ein paar jüngere Entscheidungsträger da hätte. Also einfach die noch mehr mitbekommen. Was spricht jetzt ein jüngeres Publikum zum Beispiel an? Die haben natürlich solche Mitarbeiter und auch tolle Leute, die da zum Teil wirklich tollen Content machen. Also das ist überhaupt gar keine Frage. Aber in den Entscheidungsgremien sitzen oft Leute, die da vielleicht gar nicht mehr so am Puls der Zeit sind, was natürlich in der Natur dieser Karrieren auch liegt. Ne? Das sind halt.
Ja, da auch mal nach draußen gucken, ne? Was funktioniert und was funktioniert nicht. Und dass es durchaus Räume für Content gibt. Also wir sind ja so einer auch bei Backstage Classical. Also wir versuchen ja wirklich Content zu schaffen und das funktioniert ja. Also aber gut, das du, lass uns, bevor wir in den 1. Mai sporteln, noch ganz kurz, was ist da los bei euch in München? Kriegst du da noch was mit? Staatsopern, alle scheinen hysterisch zu sein. Wer wird neuer Intendant? Der neue Intendantin bleibt der alte. Was ist denn da los bei euch?
Also ich verfolge das natürlich auch intensiv, aber es ist echt unklar, die Situation im Moment. Ne? Also ich muss mal wieder jetzt mit meinen Freundinnen und Freunden aus der Presse und sowas hier mal reden, aber die sind selbst auch alle nicht so ganz sicher, was da jetzt eigentlich
passiert. Serge Dornier muss verlängert werden, aber irgendwie passiert das nicht. Es wird gesagt, Viktor Schoner aus Stuttgart, der aber schon dementiert hat, dann statt Jurowski Malwitz. Ich habe gehört, in Berlin, Malwitz ist total, Berlin geht davon aus, Malwitz kommt. Ja? Also, aber du weißt auch nichts Genaues nicht. Mach mal Maulwurf.
Ich würde dir jetzt gerne hier einen Scoop irgendwie geben. Ja. Ich kann nur meine persönliche Einschätzung sagen. Also ich weiß, dass es da wirklich große Verwerfungen in der Staatsoper gab mit Dornier. Also, aber inwieweit das jetzt Unzufriedenheit von Mitarbeiterinnen sind, die da jetzt einfach nicht mehr sich eine Zukunft für sich sahen und deswegen weggegangen sind, oder ob da jetzt wirklich ein strukturelles Problem vorliegt, das ist für mich ganz schwer zu beurteilen. Es gab auf jeden Fall wirklich sehr viele Leute, die da gegangen sind. Also ein Teil der Dramaturgie ist komplett weggegangen, also von sich aus jetzt. Die wurden nicht gekündigt, sondern die sind einfach gegangen. Ja. Und das war ein komisches Zeichen so ein bisschen. Mhm. Ne? Dann gab es auch so verschiedene Gerichtsprozesse, auch um das Scheiden des Kinderchor-Dirigenten und so weiter. Also das ist alles ein bisschen seltsam. Gleichzeitig hat natürlich die Staatsoper auch viele tolle Produktionen rausgebracht in der letzten Zeit. Und es gab
künstlerische Passagierin,
auch eine Aufbruchsstimmung. Ne? Wir haben ein sehr schönes Projekt auch mit der Staatsoper zusammen gemacht, wo wir auch Mini-Opern von Studierenden da im Foyer gespielt haben. Also das sah ich jetzt auch wiederum eher sehr positiv. Mhm. Ne? Also ich bin gespannt, wie das da weitergeht.
Ich fand die Aufgeregtheit der Kolleginnen und Kollegen nur so toll. Also das erscheint aber das ist doch toll, wenn das noch bewegt. Und eine letzte Frage, warst du schon mal im Bergson?
Das kenne ich, ja, klar. Also da tut sich auch einiges.
Ja, dieses neue Veranstaltungszentrum in München, das sozusagen alle Künste miteinander verbindet.
Ja, ja,
wir sind ja sehr froh über solche Initiativen. Ja, Meyer vom BR damals macht das mit. Mhm. Ich finde es irgendwie spannend von außen.
Ja, ich habe denen geschrieben, aber leider keine Antwort, weil ich will mit denen natürlich sofort Projekte machen, auch in Zusammenarbeit mit meiner Kompositionsklasse. Ich hoffe, dass der Maximilian das hört und mir endlich mal antwortet. Vielleicht ist diese Mail irgendwie verloren gegangen. Aber ich finde das natürlich sehr, sehr spannend und möchte das gerne unterstützen. Und in der freien Szene München, wir haben ja wirklich ein bisschen eine Armut an Räumen ein bisschen in München, also wo auch mal für freie Szene wirklich leicht was möglich ist. Da sind wir sehr, sehr froh über neue Spielstätten. Also das ist.
Also Maximilian, schick mal eine WhatsApp, ich schicke sie weiter.
Ja, hält dich bei mir.
Ja, Moritz kommt mit seiner neuen KI-Komposition, genau. Also.
Nee, nicht ich. Ich denke jetzt hier wirklich eher an meine
Studierenden. Ja. Moritz, wir müssen Sport machen. Heute, 1. Mai, bei uns in Wien wird die Außensaison in den Freibädern eröffnet und ich werde mir heute eine Saisonkarte fürs Stadionbad im Prater kaufen. So, bam. Das ist das einzig große 50-Meter-Becken hier.
Ja, und du wirst natürlich innerhalb von wenigen Trainings schon viel schneller schwimmen als ich.
Quatschelpatschel. Komm, raus zum Sport. Wetter ist schön. Vielen Dank. Liebe Leute da draußen, genießt den Tag. Es ist 1. Mai, Tag der Arbeit. Ciao.
Einen schönen Tag euch allen.
Danke, Moritz. Ciao. Also, ich mein's ernst. Und bevor ihr rausgeht, vielleicht noch kurz unseren Kanal Backstage Classical abonnieren. Und wenn ihr News und Nachrichten täglich frisch über die Welt der klassischen Musik haben wollt, dann guckt doch einfach bei uns vorbei. www.backstageclassical.com. Haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal.